Nee, also in der DDR, wir hatten den Trabi-Kübel, ne, also diesen ja, Trabant-Cabrio ohne Türen, den die Armee hatte. Und den Lada Niva, das kennt man ja so als Geländewagen. Ich selber habe ja 95 dann Moped-Führerschein gemacht. Ja, dann war das allererste Moped genommen, Zelt in Anhänger und dann mit meiner Schwalbe ab zur Ostsee. Und ohne Dachzelt brauchen wir nicht mehr zum Camping fahren, sagt unsere Tochter. Das möchte sie nicht mehr. Sie findet das cool, wenn sie morgens aufwacht, macht den Reißverschluss auf und kann den Sonnenaufgang sehen, ein bisschen kühle Luft spüren, hat sie gesagt. Oder in Schweden den Nebel auf dem Wasser lang ziehen. Also sagt sie, das ist für sie traumhaft. Besonders Kyrkjø Mosse, dieser legendäre Schrottplatz. Und direkt am alten Wohnhaus bzw. der alten Garage steht der erste Tourbus von ABBA, der noch ein Rechtslenker ist. Und der hat es mir natürlich angetan. Also den muss ich jedes Jahr wieder besuchen, angucken. War ich auch drin, habe mich auf den Fahrersitz gesetzt und habe gesagt, so, okay, einmal tanken und Panzertape und es geht los. Es ist traumhaft.
Moin, grüß Gott und hallo, liebe Land Rover-Fans, Offroad-Freunde und Abenteurerinnen. Ich begrüße heute ganz speziell unsere Dachzelt- und Schweden-Fans zur 41. Folge eures Lieblingspodcasts Landi und Leute. Ich bin euer Rainer Schuler, alias die Landratte. Bei euch StammhörerInnen dürfte es klar sein, dass bei mir im Podcast auch gerne mal Fans zu Wort kommen, beziehungsweise, dass sie uns ihre Lebensgeschichten erzählen. Das heißt auch ihre Erfahrungen mit dem Offroad-Fahrzeug, dem Vanlife und dem Reisen im Allgemeinen. Denn das Leben schreibt noch immer die tollsten Geschichten. Somit hat sich Steven Schütze bei mir über Social Media gemeldet. Steven, der von all seinen Freunden und Verwandten nur Fifi genannt wird, ist ein echter Hardcore-Fan und deshalb erst recht jemand, der in meinen Podcast gehört. In unseren weiteren Gesprächen wurde klar, dass er neben einer interessanten Vita als passionierter Busfahrer noch ein Dachzeltexperte und Skandinavienkenner ist. Wie Fifi in seiner Kindheit das Land gewechselt hat, ohne umzuziehen, wie stark ihn das Reisevirus schon in seiner Jugend gepackt hat und warum Campen ohne Dachzelt nur halb so viel Spaß macht, das wird er uns gleich selbst erzählen. Also Leute, bitte einsteigen, denn eine Busfahrt mit Endstation Podcast startet jetzt. Und lasst euch bitte von meinem Lagerfeuer entflammen und genießt den Campfire Talk to go. Ich wünsche euch allen, egal auf den vorderen oder hinteren Plätzen, viel Vergnügen dabei.
Hallo, liebe Landy und Leute-Fans. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge und sage Hallo am Lagerfeuer und vor allen Dingen sage ich Hallo zu einem echten Hardcore-Fan, muss ich sagen. Einer, der sich bei mir wieder mal gemeldet hat, um auch zu Gast zu sein. Und ich habe festgestellt, der Steven Schütze hat einiges zu erzählen und deshalb ist er heute mit dabei. Hallo, Steven.
Moin.
Ja, da hört man schon raus, wo du herkommst. Du hattest mich angerufen, ja, weil du einfach Fan bist, weil du schon meine Podcasts zum Teil mehrfach gehört hast. Ganz interessant. Du kannst auch nachher ganz kurz erklären, warum das so ist, weil du die nicht immer ganz durchhören kannst. Aber kommen wir mal dahin. Wie bist du erstmal vielleicht auf mich gekommen? Warum gefällt dir der Podcast? Um dann eben auch dahin zu kommen, wo du gestartet bist.
Also, ich bin auf dich gekommen, weil ich sehr, sehr viel Podcast höre. Ich glaube, ich habe circa 60, 70 Stück im Abo. Und ich habe was
Wow.
gesucht, was mich ein bisschen über das Offroad-Fahren beziehungsweise Overlanding informiert. Weil wir haben uns einen Ranger gekauft und um da in die Materie ein bisschen tiefer einzusteigen, habe ich halt einen Podcast gesucht und da wurde mir deiner angezeigt. Und dann habe ich mal gedacht, ja, drückst mal drauf und hat mir so gut gefallen und deswegen höre ich ihn halt mehrfach.
Warum ist das so? Warum bist du oft unterbrochen und kannst nicht alles richtig durchhören?
Also ich bin vom Beruf, bin ich Busfahrer und habe den Podcast dann ganz normal über die Buslautsprecher mitlaufen. Also du hast, wenn ich fahre, teilweise bis zu 60 Zuhörer. Und na klar, wenn dann mal einer einsteckt, ich könnte jedes Mal auf Pause drücken, aber ich lasse es dann durchlaufen.
Okay.
Und kassiere die Leute ab, sag, wo sie ein- und aussteigen müssten oder sowas und höre dann ganz normal weiter. und höre dann den Podcast am gleichen Tag nochmal auf meiner zweiten Tour und nehme so, finde ich, noch mehr auf. Manche Teile habe ich sogar schon dreimal gehört, weil es einfach nur interessant ist oder die Leute so interessant sind.
Hat sich noch keiner beschwert von den Fahrgästen? Macht den Mist aus?
Nein, war noch gar nicht. Es gibt sogar Leute, die sagen, oh, was hören wir heute? Oder könnten wir das nochmal hören? Ich musste da und da aussteigen. Ist das denn möglich? Na klar, mache ich dann. Also man hat ja so, ich habe meine feste Tour von Salzwedel nach Wolfsburg, das zweimal am Tag. Und dann hast du halt deine Stammgäste und die möchten das natürlich dann auch gern zu Ende hören oder hören es zu Hause zu Ende und man spricht dann nächsten Tag sogar drüber. Also das haben wir auch schon gehabt. Also eine kleine Podcast-Auswertung.
Ja, Sternebewertung sozusagen vorne im Bus.
Genau.
Okay, du hast es ja schon gesagt, Salzwedel, kommst du her? Bist du auch aufgewachsen?
Genau, also ich bin 1979 in der schönen Baumkuchen- und Hansestadt Salzwedel geboren. Wir sind der grüne Fleck Deutschlands, der größte Bereich ohne Autobahn. Ich fühle mich hier wohl und ja, ich kann mir nicht vorstellen, hier überhaupt wegzuziehen.
Und das war, als du dort aufgewachsen bist, ja noch die DDR.
Das war noch die DDR, genau. War eine schöne Zeit, also möchte ich auch nicht missen. Also ich habe nicht so viel mitbekommen, ich sag mal so 10, 11 Jahre, aber ein wenig geprägt haben sie doch. Wir sind ja direkt an der Grenze.
Und bist dann auch schon, schon relativ früh zum Camping gekommen.
Genau, also bei uns war das so, wir hatten von der Schule in der ersten, zweiten Klasse hatten wir so eine Art Pionierlager, Touristenlager nannte sich das. Ich glaube, woanders nennt sich das so eine Art Pfadfinder. Und dann wirst du da so 2 Wochen, fährst du dahin von der Schule aus, wie eine Klassenfahrt ins Grüne, wirst dann im Wald untergebracht, in so Blockhäusern und dann lernst du die Natur richtig kennen. Also so als Städter, unsere Stadt hat 20.000 Einwohner, aber du musst dann lernst Bäume zu bestimmen, anhand von Blättern, Himmelsrichtungen ohne Kompass zu bestimmen, ohne Sonne, anhand von Bäumen, weil wenn Moos irgendwo wächst, ist es die Seite, wo Norden ist, zum Beispiel. Und anhand dessen, das hat mich so beeindruckt, oder Entfernungen schätzen, und das wurde dann hinterher mit einem großen Winkel, der 2 Meter Durchmesser hatte, wurde das dann hinterher abgeschritten und dann wurde da geguckt, wer mit am besten schätzen konnte, Vogelbestimmung. Und das hat mich einfach nur beeindruckt und dann habe ich gesagt, Mensch, geile Sache, da bleibst du bei.
Dann aber auch mit deinen Eltern.
Genau, dann mein Dad, der war an der Grenze. Und wir haben bei uns hier die Jeetze und den Aargraben. Der war dann halt immer viel angeln. Das hat mich dann auch interessiert. Oder das Fischen allgemein. Dann bin ich halt viel mit zum Angeln gefahren. Dadurch bist du dann auch wieder viel im Grün. Und ja, meine Eltern haben dann oft geguckt, dass wir irgendwie Urlaub auch wirklich im Grün machen. Wir haben auch mal Hotelurlaub gemacht in der DDR an der Ostsee. Aber am schönsten war dann wirklich, dass wir so auf Campingplätze gefahren sind. Wir hatten keinen eigenen Wohnwagen. Aber wir haben uns dann immer so einen Kakerbäcker Wohnwagen gemietet. Das ist wie so ein großer Bauwagen, Doppelachse, was man sonst hinter, was auf Feldern haben, wo die Feldarbeiter.
Ja, ja, ein Bauwagen kennen wir. Mhm. Oder Zirkuswagen hat man vielleicht auch mal gesagt,
oder? Zirkuswagen, genau. Ja, bei uns ist das Kakerbäcker. Und den haben sie dann immer gemietet. Eine Seite war Schlafraum, andere Seite war Wohnzimmer und Küche. Das Radio ging nur, wenn der Kühlschrank auf war. War ganz kurios. Also auf dem Campingplatz in Kamern waren wir da öfter. Der ist von uns nicht allzu weit weg, direkt an der Elbe. Ein Traumplatz. Und seitdem fahre ich da also 2-3 Mal im Jahr hin, weil das wie Freistehen in Schweden ist. Es gibt keine Parzellen. Der Besitzer bringt dir sogar eine Feuerschale und Feuerholz. Also ein traumhafter Platz. Da ist nicht viel, außer Wasser und Natur. Und das ist. Und du hörst abends dann noch die Eulen. Ein Traum.
Und da wir ja hier auch in einem Landy-Podcast sind, was ja auch eine gewisse Mobilität dann auch beinhaltet, wie ist denn deine Mobilitätsvita gestartet? Also mit welchen Fahrzeugen bist du denn dann in der DDR angefangen? Weil da gab es so viele Offroad-Fahrzeuge, glaube ich, erstmal nicht, ne?
Nee, also in der DDR, wir hatten den Trabi-Kübel, ne? Also diesen Trabant Cabrio ohne Türen, den die Armee hatte, und den Lada Niva, das kennt man ja so als Geländewagen. Ich selber habe ja 95 dann Moped-Führerschein gemacht, und dann war das allererste gleich am, also ich habe am 31. Juli den Führerschein gemacht, am 1. habe ich Geburtstag, 1. August, Moped genommen, Zelt in Anhänger und dann mit meiner Schwalbe ab zur Ostsee. Ein paar Tage an der Ostsee gecampt und das haben wir dann relativ oft gemacht. Und mein Cousin war immer so ein bisschen autoaffin und der hat nebenbei, hat sich einen Trabi Kübel von einer Armeeversteigerung geholt. Dann haben wir den aufgebaut. Bisschen Offroad-mäßig, sind dann da viel mit umhergefahren, sind nach Pettwitz gefahren. Das ist bei uns hier so ein Offroad-Park, altes NVA-Gelände, da sind wir dann viel mitgefahren. Dann hat er sich ein Mihindra Jeep gekauft. Mihindra ist eine Firma, die hat damals die Produktion des alten Wheelie Jeeps übernommen und hat den weiterproduziert. Dann haben wir den komplett neu aufgebaut.
Aber die waren auch, sind die aus Indien, oder?
Genau. Und ja, so bin ich da in das ganze Offroad reingekommen. Dann habe ich mir, als ich 97 Auto hatte, wollte ich mir eigentlich einen kleinen Suzuki holen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie der heißt. Ganz kleiner
XJ Geländewagen. Heißen die, glaube ich, oder?
Ich weiß es nicht mehr, wie der heißt. Und jedenfalls, ja, wollten meine Eltern nicht. Gut, es wurde dann ein Suzuki Alto, also nicht größer als ein Smart, als Viersitzer.
Ja.
Okay, war ganz gut, wenn du ins Kino gefahren bist, hast du immer, immer Platz gekriegt, ne, weil du konntest ja längs einparken oder quer einparken.
Okay, oh.
Und ja, dann hatte ich diverse Autos, ein Dio, ein Renault und irgendwann kam ein Yeti 4x4 und das war so, ja, geil. Endlich wieder Gelände fahren, Offroad fahren, kannst du mit den Angeln verbinden, kannst dann, alle bleiben vorne an der, am Gewässer stehen, ja, du fährst noch ein Stück über den Acker drüber, du findest da hinten den besseren Angelplatz und hast keine Ruhe, deine Ruhe, es kommt keiner hin und quatscht dich an, oh, schön, was die fangen.
Ja, klar, beißen sie.
Beißen sie, genau. Das war so. Und da habe ich gesagt, gut, okay. Der wurde dann leider zu klein, Familienzuwachs kam und dann mussten wir den leider verkaufen. Dann wollte ich gern wieder ein 4x4 haben. Auf den Octavia wollte ich gehen. Ist kein richtiges Geländefahrzeug, aber den gab es leider nur als Diesel. Und bei 10.000 Kilometern im Jahr wollte ich mir keinen Diesel kaufen. Naja, und dann hatten wir den eine Zeit lang, den normalen Octavia, und haben uns jetzt auf Wunsch meiner Frau, weil sie den auf dem Campingplatz gesehen hat, zum Wohnwagen ziehen, einen Ford Ranger gekauft. Ein 3 Jahre jung. Und das ist so für mich jetzt, oder für uns so mit die Erfüllung, und der wird jetzt so zum Offroader richtig umgebaut. Mhm.
Du hattest vorhin noch schon Angeln erwähnt. Ist das eine ganz große Leidenschaft bei dir oder doch wirklich nur so sporadisch?
Also es ist eine sehr, sehr große Leidenschaft. Mein Dad hat mich damals rangeführt. Ich habe eine Zeit lang den Kassenwart im Angelverein gemacht. Mein bester verstorbener Freund, mit dem ich eigentlich auch eine Offroad-Tour geplant hatte, damals um die Ostsee rum, der war Kassenvorsitzender und ja, also ist eine sehr große Leidenschaft. Ich fahre seit 2006 immer nach Norwegen und Schweden zum
Angeln. Der war Vereinsvorsitzender wahrscheinlich, oder?
Nee, Kassenvorsitzender.
Ach doch,
also okay. Ich war sein Kassenprüfer und er war der Kassenvorsitzende.
Ah, verstehe.
Genau. Und er hat sich damals auch extra schon einen Volvo XC60 gekauft, mit dem wir dann einmal um die Ostsee fahren wollten, aber dazu ist es leider nicht mehr gekommen. Ja, ist leider so, aber ich versuche den Traum so ein bisschen aufrecht zu erhalten und ja, das ist in nächster Planung, dass wir sowas noch machen. Und ja, also Angeln bin ich halt, wie gesagt, immer noch, organisiere auch viel im Angelverein, habe jetzt auch den Prüfer, also bin jetzt Fischereiprüfer, Fischereilehrgangsausbilder und also schon relativ großes Hobby neben Geocaching und Barbecue und Camping.
Gut. Und die ersten Camping-Erfahrungen haben wir gesagt, mit der Schwalbe und Anhänger und Zelt. Aber gab es in der DDR dann auch schon was Größeres, sage ich immer so? Oder sogar Wohnwagen oder sowas? Hast du da sowas schon gehabt?
Nee, ich nicht, weil als die Wende war, war ich ja 10, 11.
Ach ja, stimmt auch wieder.
Ja, und wir sind dann, als ich dann 97 den Autoführerschein hatte, war das allererste, was wir gekauft haben, war ein Hauszelt von 4x5 Meter mit nochmal 2x5 Meter Vordach. Nur das Gestänge hatte irgendwas bei 70 Kilo, war ein Baumwollzelt. Also wenn das nass war, ja, und das war dann genau das Gleiche. Einen Tag vor meinem Geburtstag Autoführerschein gemacht, morgens dann hin, Führerschein abgeholt und einen Tag später sind wir dann nach Ungarn aufgebrochen. Einfach blauäugig, Zelt hinten reingeschmissen, ein bisschen Gedöns noch drin, was man so vom kleinen Zelt noch hatte. Und dann sind wir einfach ein paar Tage nach Ungarn am Balaton gefahren. Dann waren wir halt mit dem Zelt viel unterwegs. Dann war uns das zu groß, zu schwer. Dann haben wir auf dem Wurfzelt dann umgesattelt. Ja, und dann kam irgendwann der erste Wohnwagen.
Ein kleiner wahrscheinlich erstmal.
Ja, 4,20 Meter, also wirklich ein sehr kleiner. Aber hat ein Etagenbett drin gehabt, war okay.
Ach, schon mit Family, ja klar.
Genau, und den habe ich dann autark gemacht. Also Solaranlage eingebaut, Abwassertank eingebaut. Alles, was man so braucht, damit man in Schweden oder in Skandinavien freistehen kann. Den habe ich dann eine Zeit lang genutzt. Dann hatten wir, den hatten wir mit einem Yeti zum Beispiel, dann mit einem Octavia später, der durfte ein bisschen mehr ziehen. Dann habe ich dann einen größeren Wohnwagen gekauft, wieder Solaranlage eingebaut oder draufgebaut, wieder Abwassertank eingebaut, einen Haushaltskühlschrank gekauft, auf 12 Volt Technik umgebaut und eingebaut. Also einmal komplett auf links gekrempelt. Dann kamen Freunde an, oh, kannst du das nicht auch machen? Ja, dann hat man für Freunde sowas auch noch gemacht, hat dann die Sitzecken rausgerissen, Betten eingebaut, eine kleine Sitzecke woanders hingesetzt, auch alles auf autark gemacht mit Abwassersystem und damit man halt nicht immer dieses Abwassertaxi unterstellen muss. Kagero und dann Wohnwagen untergeschraubt, dass das Abwasser aufgefangen wird, damit man dann wie die Wohnmobile auf so einen Platz fahren kann zum Ablassen. Ja, ist auch so ein, noch so ein Hobby und so ein Spaßprojekt immer nebenbei.
Könntest du dir das vorstellen, mal professionell zu machen?
Nee, also ich bin gut ausgelastet durch meinen Job und oder durch meine beiden Jobs. Ne, also das, nee, ich mache das so aus Spaß. Wenn ein Kumpel ankommt, ja, ist okay, und aber professionell. Ich bin im öffentlichen Dienst, das sowas gibt man da nicht auf. Ne?
Okay.
Und dann bleibt doch irgendwann keine Zeit mehr mit der, für die Familie oder fürs Camping allgemein. Aber wenn mal ein Kumpel ankommt, ja klar, dann macht man das gerne. Ja, und zu dem Wohnwagen kam dann irgendwann noch ein Dachzelt, damit man noch ein bisschen mobiler ist.
Okay, aber nicht auf den Wohnwagen, sondern doch
aufs Auto? Nee, nicht auf dem Wohnwagen, auf dem PKW. Also ich fahre viel zum Fußball und sehr, sehr viel zu Konzerten. Und das war dann immer ein bisschen mühselig mit unserem Gespann. Da sind ja nur noch mal 12,5 Meter dann, irgendwo einen Parkplatz zu finden, dass du irgendwo stehen kannst. Und ja, beim Festival über mehrere Tage ist das eine schöne Sache. Aber jetzt mal so für irgendein Punkrock-Konzert oder irgendeine andere Party irgendwo mit dem Ding, Und dann habe ich gesagt, ich möchte gerne ein Dachzelt. Dann hat meine Frau gesagt, guck mal auf die Finanzen, das ist, glaube ich, so schnell nicht drin. Dann habe ich mir gedacht, das kriegst du hin. Mit einem Kumpel eine Wette abgeschlossen, ich kriege ein Dachzelt. Ich mache beim Gewinnspiel mit. Ja, vergiss es. Doch, ich mache. Ja, und dann haben wir beide beim Gewinnspiel mitgemacht. 2020 oder 2021. Ja, und wie es der Zufall will, haben wir beide ein Dachzelt gewonnen.
Nein.
Ja, alle beide.
Okay.
Er hat den 12. Platz und ich habe den 24. Platz. Also der 24. war praktisch dann der erste Platz so gesehen. Wird ja von hinten ausgelost und ja, so ging das bei mir.
Hört sich an wie ein Adventskalender.
Ja, war ein Adventskalender von den Dachzeltnomaden. Die haben jeden Tag haben die ein Türchen geöffnet. Oder haben die einen Platz vorgestellt? Da musste man bei Instagram einen Kommentar für da lassen. Ja, haben wir dann mitgemacht, was uns interessiert hat. Und ja, am 24. Dezember wurde ich dann, also wurde alles ausgelost und dann wurde ich auch am 24. Dezember, habe ich dann halt das letzte Türchen und das war halt das Dachzelt. Und ja, da bin ich Feuer und Flamme. Also jetzt geht es auch oft mit Dachzelt und Wohnwagen los. Weil die Lütte, also unsere kleine Tochter, jetzt sagt mit 15, ich schlafe bei euch nicht mehr mit dem Wohnwagen. Mach mal das Dachzelt drauf. Ich schlafe im Dachzelt und den Rest könnt ihr im Wohnwagen machen. Und da hat jeder sein eigenes Reich, das passt.
Du hattest vorhin kurz erwähnt, dass du auch damit zum Stadion fährst. Welches Stadion ist denn das?
Das ist das Millantor-Stadion, mein zweites Wohnzimmer.
Okay.
Ich bin ein großer FC St. Pauli-Fan.
Seit wann schon immer oder auch seit nach
der Wende erst? Schon. Also ich habe mich schon für Fußball interessiert und ja, es gibt ja nun mal so Vereine, die so ein bisschen anders sind und
dazu gehört der St. Pauli auf jeden Fall.
Genau. Und zur DDR-Zeit hast du ja nicht so viel gekriegt, aber mein Opa war großer Fußballfan und dann lief dann auch mal schon zu DDR-Zeit irgendwo im Fernsehen so das Westprogramm und dann kam noch mal so eine Totenkopfflagge und egal, was das für ein Verein war, der ist das.
Okay.
Und fand man den gut, ne? Und dann nach der Wende hat man sich da ein bisschen mehr mit beschäftigt, auch die ganze politische Einstellung etc., die Werte des Vereins und ja, das bin ich, kann ich mich voll mit identifizieren. Und seitdem geht es eigentlich so oft, wie es geht, ins Stadion. Gibt mal Jahre, da sind es nur 4, 5 Besuche, gibt aber auch Jahre, da fahre ich ja fast alles sogar auswärts.
Und dann auf dem Parkplatz und einfach das Dachzelt aufgeschlagen, oder wie?
Genau. Also bei uns am Stadion ist ja das Gute, du hast das Heiligen Geistfeld und nebenan ist gleich ein Wohnmobilstellplatz. Da könnte ich dann stehen, aber ich bleibe da meistens ganz normal. Also ich stelle mich dann schon relativ weit zum Wohnmobilstellplatz rüber, damit ich, wenn ich morgens dann zum Auto gehe, weil man geht ja hinterher meistens nochmal auf den Kiez, und ich gehe da ganz alleine in ein Auto mit einem Dachzelt oben drauf, das fand ich immer nicht ganz so doll. Also habe ich mich ein bisschen weiter rüber gestellt zu den Bäumen und dann war das gut. Also das mache ich oft, aber auch vor Konzertgebäuden oder das genau dasselbe. Das stört auch keinen.
Cool. Also auch dann ein echter Dachzelt-Fan geworden.
Ja, durch und durch. So weit, dass ich dann irgendwann mal von der Firma angerufen wurde, ob ich da arbeiten möchte. Also ist schon sehr ausgeartet.
Wie kam es dazu?
Ja, ich fand das Dachzelt einfach toll. Und ja, es gibt ja diverse Dachzeltgruppen und dann wurde man gefragt, ja, so und so, ich suche ein Dachzelt und was könnt ihr empfehlen? Da habe ich dann immer so geschrieben, ja, ich habe das Dachzelt gewonnen, ich bin da so offen mit umgegangen. Hab gesagt, ich bin zufrieden, finde das toll, das und das ist gut, das und das ist nicht ganz so mein Ding, aber tolles Zelt. Und dann haben die Leute gesagt, oh ja, sieht gut aus, aber ist so weit weg. Und dann habe ich gesagt, Mensch, ich wohne in Salzwedel, ich weiß nicht, wo du herkommst, kannst gern vorbeikommen, dann kannst du dir das Dachzelt angucken, entweder ist es auf dem Auto oder es hängt in der Garage an der Decke, dann lassen wir es schnell runter und dann guckst du es dir an. Das haben einige in Anspruch genommen. Und dann hat mich Lukas, der Chef von Arcta, irgendwann mal angerufen. Du, die melden sich alle, die haben bei dir Dachzelte angeguckt. Jo. Ja, willst du das beruflich machen? Nee, lass mal gut sein, du. Ich bin im öffentlichen Dienst, da habe ich gar keine Nerven zu.
Ja,
so ein bisschen nebenbei. Nee, lass mal. Aber er hat dann keine Ruhe gelassen. Und dann haben wir im Januar diesen Jahres in Salzwedel den zweiten Showroom aufgemacht. Einen hat er ja schon im Westerwald und den zweiten haben wir dann Anfang Januar hier aufgemacht.
Kannst du ein bisschen mehr zu Arcta erzählen und auch zu dem
Lukas? Lukas ist Mitte 20, hat nach der Schule irgendwas gesucht, was er machen kann. Und sein Dad hat im Westerwald eine Autowerkstatt und haben nebenbei so Camper umgebaut und haben sie immer Dachzelte drauf gebaut. Er hat gesagt, Mensch, das ist ja alles ganz gut und schön, aber jedes Dachzelt hat Vor- und Nachteile. Das kann ich besser. Und dann hat er sich hingesetzt, hat aus allen Dachzelten das Beste zusammengesucht, ist mit seinem Vater nach China geflogen, haben eine Produktionsstätte ausfindig gemacht und haben die Firma Explorer gegründet, die sich dann später 2021 in Arcta umbenannt hat. Und seitdem lässt Lukas Dachzelte herstellen. Zum Anfang nur Klappzelte und dann ein Jahr später sind auch Hartschalen-Aluminiumzelte dazugekommen. Und tolle Produkte, sehr durchdacht, sehr viele Kleinigkeiten, auf die geachtet werden. Es wird auch sehr viel auf die Community gehört, wenn die Community sagt, oh, das und das wäre ganz toll. Oder auf uns Mitarbeiter. Ich zum Beispiel mit dem Octavia hatte ja das Problem, mein Auto darf bloß 75 Kilo tragen.
Ja, Dachlast.
Genau. Und das Klappdachzelt, was ich hatte, war mir dann irgendwie zu sperrig. Und ich wollte gerne ein Hartschalen-Dachzelt haben, was nur die Dachfläche braucht. Die haben aber immer 80, 85 Kilo gewogen. Da habe ich ihn so lange genervt, bis er dann angefangen hat, okay, wir bauen unser Radix einfach um, specken das ein bisschen ab und wir haben es dann auf 70 Kilo runtergedrückt gekriegt durch ein paar Modifikationen. Ja, und das ist dann in Serie gegangen und läuft gut. Und so ist das Arcta Vento entstanden, was ich dann als allererstes auf dem Auto hatte und immer noch sehr begeistert von bin.
Mhm. Wo kann man denn da so viel einsparen, gewichtsmäßig? Es ist ja nicht nur einfach kleiner, ne? Es hat ja irgendwie...
Dünner. Es ist dünner. Also vorher war das Dachzelt zum Beispiel 25 cm hoch vom Rahmen, sodass du innen drinnen noch 8 cm Bettzeug drin lassen konntest. Oder es hat zum Beispiel einen Schärferschluss an den Füßen. Normale Dachzelte, Triangelzelte sind unten direkt angeschlagen. Der Schärferschluss wiegt natürlich auch ein bisschen. Da habe ich gesagt, du, ich bin bloß um die 1,70. Der Schärferschluss, den könnten wir doch weglassen. Dann hat er den Schärferschluss weggelassen, hat den ganzen Rahmen dünner gemacht. Ich kann jetzt keine 8 cm Bettzeug mehr drin lassen. Ein 2 cm Schlafsack funktioniert aber noch.
Aber eine Matratze ist auch trotzdem drin.
Matratze ist drin, Meshgewebe ist drin. Oben ist auch noch ein Dachträger drauf. Du könntest auf das Dachzelt sogar noch 100 Kilo draufladen. Im geschlossenen, 30 Kilo im geöffneten Zustand. Und so kannst du natürlich, wenn das ganze Dachzelt ein bisschen dünner ist, vom Rahmen, kannst du natürlich gewaltig Gewicht einsparen.
Okay, also dieses Scheren, ja, das, ja, dieses Scheren Scharnier, sag ich mal so da hinten, ne, das ist hinten auch ein Stück hoch.
Genau,
Sich
30
hochdrückt,
Zentimeter
das
hoch.
ist weg. Also das ist wirklich
Genau, und
nur eine.
der Rahmen ist halt wesentlich dünner geworden. Also wir haben ungefähr 8 cm weniger Rahmen oder 6 cm weniger Rahmen, und das ist natürlich auch eine ganze Menge Aluminium, ne? Und dadurch konnten wir da, wie gesagt, Gewicht einsparen. Es passt jetzt auf fast jeden PKW.
Ja.
Und ja, läuft. Also ich bin mega, mega, mega happy damit.
Ja.
Ich sage auch immer zu Leuten, wenn ihr euch das angucken kommt, passt ein bisschen auf. Das Zelt ist okay, aber wenn du mehr als 1,76 groß bist, hat es keinen Sinn. Außer du schläfst allein drin, dann kannst du dich schräg reinlegen, aber sonst würdest du irgendwann mit den Füßen unten an eine Schräge anstoßen. Und das hast du halt beim Radix nicht. Das Radix geht unten halt 30 cm hoch. Dadurch hast du halt mehr Raum unten. Das muss man halt immer so ein bisschen abwägen. Deswegen lasse ich die Leute immer Probe liegen. Dann wird auf und zugebaut alles im Showroom ganz normal. Also 1,5 Stunden nehme ich mir pro Kunden Zeit zum Testen. Und dann legen wir eine Schablone aufs Autodach. Dann sehen die einmal, wie das Zelt überhaupt erstmal wirkt. Weil die meisten können sich das gar nicht vorstellen. Ich habe die auf Kisten stehen. Auf 1,40 Meter hohen Kisten. Aber die Leute wissen nicht, wie wirkt so ein Zelt auf dem Auto. Und da habe ich mir große Schablonen gemacht. Und die legen wir dann drauf, und dann sieht man das erstmal. Weil es bringt nichts, wenn ich ein Auto habe, was, ich sag mal, 1,20 oben am Dach breit ist, und ich hau mir ein Dachzelt drauf, was 1,50, 1,60 breit ist. Das sieht aus, als wenn das Auto rechts und links Tragflächen hat.
Ja, das ist auch klar. Und somit würde man auch wahrscheinlich dann auch für den normalen Einsatz dann eher auf so ein Klappdachzelt ausweichen, oder?
Dann musst
Sind
du
die
auf
von
das.
vornherein leichter, oder was?
Die sind wesentlich leichter. Also das leichteste Klappdachzelt, was wir haben, mit 1,30 mal 2,40, wiegt 45 Kilo. Also das ist die Hälfte. Na, das größte, was wir haben, das ist unser Tanzsaal, das Family-Zelt mit 1,90 mal 2,40 Meter, wiegt 68 Kilo. Das ist immer noch leichter wie mein Hartschalen-Dachzelt, was gerade mal 1,17 mal 2,05 Meter ist. Aber es ist eben die Aufbauzeit, ne? So ein Klappdachzelt brauche ich 5 Minuten zum Aufbauen. Das weißt du ja selber. Und so mein Hartschalenzelt steht in 10 Sekunden und ist in 20 Sekunden abgebaut. Also es hat alles Vor- und
Ach so,
Nachteile.
muss wie so ein Koffer nur zudrücken, ne?
Genau, ich mach zwei Scharniere auf oder Klemmen auf, und dann durch die Gasdruckdämpfer steht das halt, ne?
Ja, also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr da mehr wissen wollt, vor allen Dingen, welches Dachzelt auf euer Fahrzeug auch wirklich drauf darf, ist ja auch eine ganz wichtige Frage, ne? Also die Dachlast darf auf keinen Fall überschritten werden, egal wie es aussieht, ne? Wenn es ein bisschen übersteht, hat er noch lange nichts mit dem Gewicht zu tun. Aber da muss man natürlich dann sehr stark darauf achten, dass es nicht schon das reine Gewicht des Zeltes das Auto überfordert, ne? Dann hat man natürlich ein Problem. Ja, und da kann jemand bei dir vorbeikommen und sich das alles anschauen.
Genau, einfach auf die Seite arkta.de gehen. Da sind alle Showräume aufgelistet, die wir haben. Also der Showroom in Staudt, das ist bei Frankfurt am Main. Dann den Showroom, den ich betreibe, in Salzwedel. Und ab dem 2.11. haben wir jetzt auch noch ein Showroom in Bruckmühl, das ist bei München. Da stehen die Telefonnummern unter, einfach per Anruf oder per WhatsApp melden, dann machen wir einen Termin, und dann gibt es eine ausführliche Beratung mit vernünftig Probeliegen und dem einen oder anderen Kaltgetränk oder Kaffee. Ja. Also das ist uns wichtig, ne?
Ja.
Also das ist.
Vermietet ihr die auch?
Nein, also eine Vermietung machen wir gar nicht.
Okay.
Ja. Das ist. hatten wir einige Anfragen. Ich hatte noch ein Dachzelt. Ich habe eine Zeit lang ein Dachzelt vermietet, aber der Aufwand ist es dann irgendwann nicht wert. Weil du brauchst auch immer 2 Stunden für eine Einweisung mit Montage. Dann kommen die Kunden ohne Dachträger, dann musst du noch Dachträger besorgen und dann kommen sie mit einem ganz anderen Auto, wie sie angegeben haben, dann passt das gar nicht rauf und es lohnt nicht. Naja, und du weißt nicht, wie kriegst du das Zelt zurück, dann musst du es noch sauber machen, das hat bestimmte Hygienestandards.
Ja,
Das
klar.
haben wir gesagt, machen wir vornherein nicht. Es gibt die Dachzelt-Buddies, mit denen arbeiten wir so zusammen, die vermieten unsere Zelte.
Ach so, das ist ja
Das.
cool. Ja.
Genau.
Weil es ist, glaube ich, schon wichtig, ne? Also ich rate das ja jedem, auch wenn Freunde, Bekannte oder sonst wer auf mich zukommen. Da geht es ja meistens um Wohnmobile oder andere Fahrzeuge. Mietet euch erstmal ein, ne? Also bevor
Genau.
ihr euch irgendwas festlegt und viel, viel Geld investiert. Ich meine, so ein Dachzelt ab 2000, oder? 2000 Euro geht's los, würde ich mal sagen.
Ja, unser kleinstes ist bei 1,5 und das größte liegt bei 3,3. Es ist viel Geld. Ich sage es aber auch immer, lieber 35, 40 Euro für eine Miete bezahlen.
Genau.
Entweder einfach im Internet gucken oder eBay Kleinanzeigen gibt es auch ganz viele, die ihre Dachzelte vermieten.
Ja, genau. Und dann
Kann ich nur.
ausprobieren, mal wirklich ein paar Tage, ne? Man sieht es ja immer mehr, also es ist ja voll im Trend, das muss man wirklich sagen. Also ich habe es jetzt in meiner Zeit, wo ich ständig unterwegs war, in den letzten 12 Monaten, viele, ich sag's jetzt auch mal, junge Pärchen gesehen, die in einem ganz normalen zivilen Auto, ne, ein Kombi, sonst was, sich ein Dachzelt besorgt haben. Hinten eine Box drin haben mit allem, was man so braucht, an Küchenutensilien und so weiter. Das ist voll im Trend. Also das haben wir wirklich viele gesehen und die sind auch viele damit richtig happy, weil wenn sie dann zu Hause sind, hängen sie das Ding, ja, von mir aus in die Garage oder stellen es in den Keller und schon können sie wieder ihr ganz normales Auto benutzen und brauchen sie jetzt nicht einen Camper kaufen erstmal. Ne? Ist ja auch eine Frage des
Genau, und ja,
Geldes.
du bist halt immer noch mobil. Meistens passt du trotzdem immer noch in ein Parkhaus rein. Kommt immer auf, also ich sag mal, ein normaler PKW mit Dachzelt hat noch keine 2 Meter, dass du ins Parkhaus nicht reinkommst. Ne? Und die Anschaffungskosten sind wesentlich geringer. Und was wir erlebt haben, was sehr viel ist, dass Familien sich das als, wir sagen immer, Zweitwohnung holen. Die haben einen kleinen Wohnwagen. Auf einmal gibt es Kinder. Oh, wie kann das passieren?
Ja.
Und ja, wird sie den Wohnwagen verkaufen? Neuen Wohnwagen bei den Preisen heutzutage? Also sagt man sich, okay, dann investiere ich lieber nochmal knappe 2000 Euro in ein Dachzelt. Und dann schläft einer im Dachzelt oder zwei im Dachzelt, die anderen im Wohnwagen oder so wie wir das machen. Unsere Tochter schläft im Dachzelt und wir schlafen im Wohnwagen. So hat jeder seine Privatsphäre noch und trotzdem ist man dicht beisammen.
Und für die Kinder ja natürlich ein Abenteuer, oder? Ist ja Logo. Rum
Also,
auf dem Auto.
ohne Dachzelt brauchen wir nicht mehr zum Camping fahren, sagt unsere Tochter. Das möchte sie nicht mehr. Sie findet das cool, wenn sie morgens aufwacht, macht den Reißverschluss auf und kann den Sonnenaufgang sehen, ein bisschen kühle Luft spüren, hat sie gesagt.
Ja. Über den Platz hinweg gucken ist ja auch so eine coole Sache, ne?
Genau.
Naja.
Oder in
Und
Schweden
ja.
den Nebel auf dem Wasser lang ziehen. Also sagt sie, das ist für sie traumhaft.
Ja. Das glaube ich, das glaube ich. Schöne Sache. Ja, und wie gesagt, um vielleicht nochmal auf die Dachzelle zu kommen und mit der Anschaffung, wir haben, also wenn man sich da mal eins kauft, irgendwann sind die Kinder ja groß und wie auch immer. Also man kann die auch wirklich gut verkaufen. Also wir haben, meins, was ich auf dem Landy habe, ist gebraucht gekauft. Also bis ich da eins unter 2000 Euro gefunden habe, das hat gedauert, ne? Und das war auch ein reiner Zufall und der Typ, ja, der hatte das auch nicht so. Der hat das gekauft, hat aber den falschen Träger gehabt, und hatte sich nochmal ein anderes Zelt gekauft und hat das einfach dann wieder weiterverkauft. Ne? Das war also fast neu, wie man so schön sagt, war wirklich kaum benutzt und dann trotzdem sehr, sehr günstig, weil er, wie gesagt, ja, nicht so darauf angewiesen war. Hatte doch mehrere Autos da stehen und so. Also der war froh, dass es einfach nur weg war. Ne? Da haben
Also
wir ein bisschen Glück
Glück
gehabt, auch ist
gehabt.
das nochmal, die sind echt gut gehandelt, wenn auch als Gebrauchte. Ne? Wenn sie nicht verstockt sind, vergammelt sind, kannst du die sehr gut verkaufen. Ne?
Also wenn man mal leicht Stockflecken drin hat, kommt immer mal vor. Man soll ja ein Dachzelt einmal im Monat sowieso aufmachen zum Lüften, sagen wir immer mindestens einmal im Monat. Und im Winter gern mal die Matratze rausnehmen und diese Feuchtigkeitskissen reinlegen. Stockflecken sind überhaupt kein Problem. Kommt immer mal wieder vor. Gibt es Yachtigon-Stock. Mit Stockfleckenentferner, den sprüht man auf, lässt kurz einwirken, reibt man ab, es ist alles weg.
Ach echt? Oh, wusste ich doch gar nicht. Weil so ein paar Flecken hat unsere jetzt mittlerweile auch, weil wir natürlich, wie das immer so ist, zu faul sind. Sobald dann die ganze Karre in der Halle steht, müsste man eigentlich mal hinfahren und das Ding mal aufklappen und mal ein bisschen durchziehen lassen. Aber der Rückzug ist dann schon wieder früher und da holt man es ja schon wieder ganz raus. Und letztes Mal haben wir dann auch festgestellt, so eine Handvoll kleiner Punkte waren dann da zu sehen. Aber dass man die wegmachen kann, wusste ich gar nicht.
Nee, da gibt es Stockwerkeentferner richtig von Yachtigon. Ist so ein also echt gutes Mittel. Das empfehlen wir immer. Oft haben die Leute das ja auf der Gage drauf, die Stockflecken, oder ein bisschen auf der Matratze. Also das kriegt man damit weg.
Gut. So, und dann hast du dich ja, müssen noch auf eine weitere Gemeinsamkeit auch irgendwie kommen. Du bist ja auch nicht nur Fan von ganz, ganz vielen Podcasts, sondern du bist auch Fan von The Camperman, wo ich ja auch immer wieder darauf hinweise, dass es einer meiner Lieblingspodcasts ist und mit denen ich mich auch schon wirklich mit den Machern Henning und Gerd auch schon richtig angefreundet habe, kann man bald sagen. Da warst du auch schon mal kurz zu Gast oder als Kommentator dabei, hast einen Platz vorgestellt. Du bist also wirklich ein passionierter Camper, ganz speziell Skandinavien. Was reizt dich denn an Skandinavien so?
Was reizt mir an Skandinavien? Mit einem Wort, die Freiheit. Mhm. Also, da reicht mir schon Dänemark. Dänemark ist okay, gut, du siehst, wenn du nach Dänemark reinfährst, wer Sonntag zum, wenn du Montag guckst, siehst du, wer Sonntag schon zum Kaffee kommt. Ja. Aber Dänemark ist ein schönes Land, sind wir auch gerne mal auf Seeland unterwegs, aber sonst seit 2006 sind wir in Norwegen oder Schweden unterwegs. Und jedes Mal entdeckst du neue Stellen, neue Orte. Du kannst immer zum selben Campingplatz fahren. Aber du ziehst los und findest wieder andere Stellen. Es gibt so ein paar Orte, die ich immer wieder besuche, auch immer wieder Fotos mache, um allein nur die Veränderung festzuhalten. Besonders Kökelmosse, dieser legendäre Schrottplatz, der hat es mir angetan, weil da der erste Tourbus von ABBA steht.
Mhm. Was ist das genau? Was heißt Schrottplatz?
Das ist ein Moor. Und der Moor wurde trockengelegt und da hat jemand eine Autowerkstatt damals aufgebaut. Und irgendwann konnte er nicht mehr, dann hat er das alles stehen und liegen lassen und der Moor wurde wieder geflutet. Und nun sind die Fahrzeuge halb im Moor eingesunken oder hängen in 2 Meter, 3 Meter Höhe, weil die Bäume die mit hochgenommen haben. Du kommst auf das Grundstück rauf, erstmal siehst du bloß Gummireifen, also Autoreifen, ein Stück weiter, dann geht ein Stück weiter alles nur Fahrräder und dann geht das los. Eine Reihe alles nur alte Käfer, andere Seite nur T1, T2. Da blutet dir das Herz.
Gott, oh Gott.
Dann siehst du, du kannst aber auch überall reingehen.
Also du kommst zu jedem Auto hin?
Du kommst zu jedem Auto hin. Man sollte Gummistiefel anziehen, weil es wirklich morastig ist.
Ja.
Die Autos gucken teilweise nur noch 30, 40 Zentimeter raus. Du hast auch Autos, die ganz groß gucken. Ganz viele Volvos, klar, kennt man von da oben. Aber sämtliche Fahrzeuge, ich sag mal so bis in den frühen 90er, sehr viel aus den 60er, 70er Jahre. Und direkt am alten Wohnhaus bzw. der alten Garage steht der erste Tourbus von ABBA, der noch ein Rechtslenker ist. Und der hat es mir natürlich angetan. Also den muss ich jedes Jahr wieder besuchen, angucken. War ich auch drin, habe mich auf den Fahrersitz gesetzt und habe gesagt, so okay, einmal tanken und Panzertape und es geht los.
Ja.
Es ist traumhaft. Also solche Orte. Klar gibt es auch noch viel von aus dem Zweiten Weltkrieg.
Wo ist denn das ungefähr? Fall. In welcher Region oder größere Stadt in der Nähe?
Südnorwegen und Kökelmosse. Oh, was ist denn deine? Einmal ist mitten in der Pampa. Also man findet es aber auch, wenn man das eingibt bei YouTube, es gibt sehr viele Videos dazu. Oder einfach nur bei Google eingeben, Schrottplatz, Kökelmosse. Also Rüd nennt sich die Gemeinde, die daneben ist, RYD, ist auch sehr sehenswert. Da ist auch gleich ein schöner Stausee mit einem wunderbaren Stellplatz. Muss man sich ein bisschen trauen, über die Staumauer rüber zu fahren. Aber es geht auch mit einem großen Gespann und einem 2,30 Meter Wohnwagen.
Okay.
Funktioniert alles. Okay. Es wirkt wirklich eine tolle Gegend. Also wir fahren auch gerne hin, wenn Blaubeerzeit ist. Ne? Dann geht es dann los mit den Kindern Blaubeeren sammeln. Von oben bis unten siehst du aus wie Sau.
Mhm.
Oder sind dann, ja, oben in Marianne Lund sind wir auch ganz gern unterwegs. Das von Kathult angucken, Katholdhof, also Astrid Lindgren Welt. hoch zu den großen Seen. Und ein Punkt ist für uns auch immer Gekas, wo wir jedes Jahr hinfahren. Ist nicht jedem seine Sache, aber ist das größte Einkaufszentrum der Welt, sagt man.
Echt?
Mit, ja, das Einkaufszentrum hat ein Hotel, einen eigenen Campingplatz, zwei Motels, x-tausend Parkplätze normal und Parkhäuser, dann zwei Stellflächen für Wohnmobile nach Größen sortiert, dann das gleiche nochmal für Wohnwagengespanne. Und das Einkaufszentrum ist über drei Etagen und hat 78 dauerhaft besetzte Kassen.
Also man muss es, der Supermarkt man sozusagen.
Muss es, der Supermarkt. Man muss es erlebt haben. Genau. Und davor ist ein riesengroßes Outlet. Also eine Outlet-Meile ist davor mit Schokolade, Angelsachen, Jagdsachen, alles Mögliche. Das Kurioseste, was ich gesehen habe, war ein Kondom-Outlet. Ich weiß nicht, wer sowas braucht, aber ich habe zu meiner Frau gesagt, naja, gebrauchte Kondome würde ich nur nicht gerade kaufen. Aber gut, vielleicht sind die da anders drauf. Aber muss man wirklich gesehen haben.
Ja, zweite Wahl ist das dann oft.
Ja, zweite Wahl, das sind die von der Pinnwand. und ein Stück weiter ist das Warenausgabecenter für die Leute, die online bestellen. Und dann ist da noch ein riesengroßer Stellplatz, wo 200 Fahrzeuge hinpassen. Und von dort fährt ein Shuttlebus ohne Sitze immer hin und her, damit du auch die Körbe mitkriegst mit den ganzen Einkäufen.
Die Einkaufswagen.
Genau, die kriegst du in den Bus mit reingerollt. Also man muss es gesehen haben, die Norweger, die kommen dann mit riesen Wohnmobile und riesen Anhänger hinten dran, kommen die dann, die machen, glaube ich, einen Jahreseinkauf. Du kriegst da wirklich
alles. Als Norweger oder Schweden?
Norweger und Schweden. So. Also es ist relativ dicht an Göteborg ran und dann ist es ja nicht mehr weit nach Norwegen.
Nee, stimmt, ja.
Also es sind sehr viele Norweger, die rüberkommen, weil es für die wesentlich günstiger ist, als wenn sie da drüben einkaufen.
Ach so, echt? Norwegen ist noch teurer als Schweden?
Ja, eine ganze Ecke teurer. Also Schweden, sage ich immer, wenn mich jemand fragt, ist ja so, wenn du bei uns in Rewe gehst, die Preise sind dann in Schweden, ja, wenn du da die günstigen Marken kaufst. Also ein kleines Stück teurer ist es, aber Norwegen ist nochmal eine ganze Ecke teurer. Es ist bezahlbar, man kann sich den Urlaub leisten, aber ich sag mal immer, so ein Viertel mehr muss man für Norwegen einplanen.
Ja, also wir haben es ja jetzt auch erfahren, wir waren ja 7 Wochen jetzt in Schweden im Sommer und es ist nicht günstig so, wenn man da ganz normal einkaufen geht in diesen Supermärkten, aber wir sind ja jetzt hier mittlerweile, wir haben ja ordentlich nachgeholt, ne? In Deutschland sind die Preise ja auch ordentlich gestiegen, Lebensmittel und so weiter und dementsprechend war das keine riesige Veränderung. Ich glaube, Alkohol war teurer, den es ja nur in diesen Special Shops da gibt. Alles andere war halbwegs normal. Wie gesagt, wie auch hier. Ne? Es ist einfach so.
Also in Schweden, ja, wir nehmen ja ein bisschen was von hier mit. Ich bin immer so der Freund, ich kaufe gern da ein, wo ich auch Urlaub mache.
Ja, wir auch.
Klar,
ja.
Wir machen so für die ersten 3-4 Tage, wird der Kühlschrank voll gemacht. Aber den Rest kaufe ich dann vor Ort ein, weil ich möchte auch die Lebensmittel von dem Land probieren. Also ich probiere mich gern durch. Ich als Bier Fan und Sommelier sowieso auch an Biersorten, egal ob es da dieses Dünnbier ist mit knapp 3%, 3,5%. Das wird da auch alles durchgetestet. Das mache ich aber auch in Norwegen, wenn da die Büchse 5 Euro kostet. Das ist mir dann egal, ich möchte das dann einfach testen.
Ja. Nee, das ist jetzt auch kam uns sehr zu Pass, weil wir ja in der Woche kein Alkohol oder kaum Alkohol trinken, kam uns das sehr entgegen. Weil in diesen Supermärkten, in normalen Supermärkten gibt es ja eben dieses leichte Bier bis 3,5%. Und sehr oft im Angebot kannst du dir zusammenstellen, so ein Mix, wenn du 6 Stück kaufst, kriegst du 1 umsonst oder so ähnlich.
Genau.
Und da waren super auch Craft-Biere dabei, die ja wirklich mal ganz anders geschmeckt haben. Und wenn du dann, ja, ist doch besser als Mineralwasser trinken, sag ich mal so.
Das stimmt. Da kann ich dir noch einen Tipp geben.
Auch jedes Mal genossen, abends irgendwo am Lagerfeuer erstmal eine schöne Flasche Bier da aufzumachen. Und dann erst später auf Rotwein umzuschwenken oder so. Das hat uns echt Spaß gemacht in Schweden, ja.
Da kann ich dir noch einen Tipp geben, wenn du das nächste Mal nach Schweden fährst. Ich weiß nicht, ob ihr mit der Fähre fahrt.
Nein, wir sind hin, weil wir in Schleswig noch Leute besucht haben. Dann über Kopenhagen und, wie heißt das Ding, Öresundbrücke oder was, ne? Sind wir nach Schweden rein. Und zurück haben wir uns vom Navi leiten lassen und plötzlich standen wir an der Fähre nach Fehmarn. Also diese Vogelfluglinie, wie die heißt, genau. Wir dachten, da kommt jetzt nochmal eine Brücke oder irgendwie, da war so eine Rampe da vor uns. Und also wir haben das echt nicht geschnallt, dass wir jetzt gleich auf eine Fähre müssen. Und schon standen wir drauf. Ne? Also so sind wir hin und zurückgekommen.
Wir fahren immer Rostock-Trelleburg, weil von uns, wir fahren ja hoch nach Wismar und dann können wir uns aussuchen, ob wir nach Travemünde fahren oder nach Rostock fahren. Wir fahren dann immer Rostock, weil dann die Fährverbindung kürzer ist. Ist für uns preislich auch günstiger, als wenn wir mit den ganzen Gespann einmal Dänemark hoch und dann über die Inseln hoppen und dann die Mautgebühren für die beiden Brücken bezahlen.
Ja, die sind nicht unerheblich. Ich glaube, gerade bei Gespann ist das ordentlich, ne?
Genau. Und wir bezahlen für unser Gespann für hin und zurück knappe 300 Euro beziehungsweise 350 Euro, wenn wir mit Kabine nehmen, für hin und zurück. Also, ne, das ist ein guter Preis. Und das Schöne ist, wenn man rechtzeitig da ist, kann man in Rostock vorher Zoll- und pfandfrei einkaufen. Da gibt es den am Hafen, den Easy Market. Da kommst du aber nur rein oder kannst du nur einkaufen, wenn du an dem Tag auch ausreist. Und du musst aber unterschreiben, dass du mindestens 2 Wochen ausreist, was keiner kontrolliert. Aber und dann, ich bin immer einen Tag früher, sind wir immer oben. Dann packe ich mir meinen Einkaufswagen schon und gehe dann morgens bloß schnell hin oder spät abends, je nachdem, welche Fähre wir nehmen, und bezahle das dann praktisch. Nur zeig mein Ticket vor, das wird dann gescannt, ob das auch echt ist, und dann kannst du halt einkaufen und dann kriegst du mal so ein 30er-Träger schwedisches Bier, aber richtiges Bier mit 5-6% für einen Zehner.
Wow, okay.
Ja, und hast alles Büchsen, hast das gut, du hast kein Pfand, das ist auch immer so eine Sache, wenn du eine Pfand von hier mitnimmst, wo lässt du das, 25 Cent wegschmeißen, machst du nicht, bei 18 Flasche ist das was anderes, aber ist auch Gewicht, und so nimmst du das und dann haust du da irgendwo in Müll, also das können wir bloß empfehlen, also da kaufen wir immer noch ein bisschen was ein, so Süßkram für die Kiddies, das ist so, ja, und dann, wir stehen ja halt viel frei, wir sind so, alle 4-5 Tage sind wir dann mal eine Nacht auf dem Campingplatz, ja, Wasser tanken, Abwasser ablassen. Meine Frau hat Haare bis zum Arsch, sage ich immer. Die will auch mal vernünftig duschen. Ich springe in jeden Tümpel.
Okay.
Und ja, okay. Dann gönnt man sich da mal so alle paar Tage eine Nacht auf dem Campingplatz. Und dann das funktioniert. Und ein Tipp immer noch, wenn man irgendwo ist, das allererste, bevor man überhaupt den Wohnwagen aufschließt. Wenn wir freistehen, wir nehmen den Müllbeutel und hängen den an den Außenspiegel. Das, dann lassen sie dich auch überall in Ruhe. Dann, wenn die sehen, du hast da Müllbeutel dran, eventuell einmal da den Platz abgesucht, die lassen dich in Ruhe. Du kannst da stehen. Klar gibt es viele Stellen, wo jetzt schon Parken verboten oder Campen verboten ist. Aber das machen wir von Anfang an so und da sagt dann keiner was. Dann lass sie mal machen und dann ist gut.
Ja, das haben wir ja auch festgestellt. Also beziehungsweise uns ist da Folgendes aufgefallen. Die Schweden, wenn du jetzt da irgendwo anhältst, auch im Campingplatz oder so, und steigst aus, dann begrüßt man ja bei uns die Nachbarn, also in Deutschland, ne? Sagt man hallo und so, winkt darüber und die winken zurück und so. Das ist in Schweden eher nicht der Fall. Und da haben wir uns gedacht, was ist das? Warum sind die jetzt immer so zurückhaltend oder arrogant vielleicht sogar, ne? So, und das ist eigentlich, das haben wir dann gegoogelt, da gibt es auch einen Ausdruck für, das ist deren Art von Höflichkeit, dass sie sich nicht um dich kümmern, ne, solange es nicht erstmal nicht notwendig ist, weil die wollen das so nach dem Motto, der will doch seine Ruhe haben, der will jetzt erstmal da sein Ding aufbauen, der will auch hier vielleicht wild campen, das ist aber dann in seiner Verantwortung, da muss ich jetzt nicht hier rummeckern und die Bullen rufen. Das ist diese schwedische Mentalität, das hat uns sehr begeistert. Als wir das dann wussten, hat uns das sehr gut gefallen. Das
war ja, es kommt erst einmal ein bisschen komisch rüber, aber ich finde das auch klasse. Du hast an fast jedem Parkplatz hast du eine Feuerstelle, Mit einer kleinen Hütte, da hängt die Fiskars-Axt drin, da hängt die Fiskars-Säge, da ist Feuerholz, ist das Feuerholz alle, bringt der Förster nächsten Tag Neues hin. Das hätte bei uns hätten sie alles geklaut und die Hütte noch mit verbrannt.
Ja, ja, wirklich.
Also,
das haben wir auch festgestellt. Also genau, was du sagst, und diese Picknickbänke, ne, weißt ja, dieses Brett mit vier großen Beinen dran und auf den Beinen sind dann gleich wieder die Bretter fürs Draufsitzen befestigt, diese typischen Picknickbänke halt, gibt es ja halt überall und alle noch heile, ne, also nicht zerschnitzt und verbrannt und zerhackt. Das war immer sehr recht, weil dann kann man da direkt vor parken, also wild parken, wild campen und hat dann diese Sitzgelegenheit und eine Feuerstelle. Ne? Und vielleicht nochmal da so eine kleine Anekdote. Wir waren dann auch einsam See gefunden, ja, und da war eine Feuerstelle. Ich sage, ja, wir stellen den Wagen hier so ein bisschen an die Feuerstelle, dann brauchen wir nicht wegen Kochen und so weit laufen. Und nee, sagt Petra, lass mal lieber, naja, kommen noch Leute, wollen selber noch Feuer machen und lass uns lieber darüber fahren, da ist ja dann dieser Tisch und so. Ich sage, wer soll denn jetzt noch kommen? Das war so vielleicht 4 Uhr nachmittags oder, ne? Wer soll jetzt noch kommen und hier Feuer machen? So, es kamen 3 oder 4 Leute mit Jetskis. Es kamen 2 Familien mit Motorbooten, die da rausgefahren sind zum Picknick machen. Es kamen Leute mit Stand-Up-Paddles, es kamen Leute zum Baden, es kam eine Frau mit ihrem Pferd, die ist ins Wasser gegangen, hat mit dem Pferd da rumgeschwommen. Also bis nachher die Sonne unterging, haben wir dort Leute um uns rum gehabt und da hat sich keiner beschwert. Also da hat keiner gesagt, ja, sie können jetzt aber hier nicht stehen bleiben oder sowas, ne? Sondern es war ganz klar, wir machen unser Ding, die machen ihr Ding, perfekt. Und das war ein herrlicher Abend, muss man wirklich sagen, ne? Also Schweden, also wir sind richtige Schweden-Fans geworden. Wir wollten da auch eigentlich nicht hin. Also all die Jahre vorher haben wir immer gedacht, nee, zu kalt, zu viel Mücken, zu teuer. Alles 3 kann man getrost abhaken. Wir hatten ein Bombenwetter, wir hatten keine Mücken, also weniger als in Deutschland. Und teuer, ich sag's nochmal, haben wir jetzt hier ja auch.
Genau. Was wir erlebt haben, wir standen dann auch an so einem Campingplatz, nicht Campingplatz, am Parkplatz vom Naturreservat. Sowas suchen wir uns mal raus.
Mhm. Genau, ja, klar.
Und haben dann da die Feuerstelle angemacht. Und für mich gehört zur Grundausstattung immer der Dutch Ofen. Davon haben wir immer 1, 2 dabei. Die vermehren sich ja auch ohne Ende, die Dinger. Und ja, habe ich gesagt, gut, okay, komm, wir machen mal ein bisschen was im Dutch Ofen. Ja, Feuerstelle angemacht, Dutch Ofen draufgestellt. Und abends sind dann noch andere gekommen, die haben dann da angefangen zu grillen und im Endeffekt hatten wir da mit den Schweden und es kamen noch ein paar Deutsche, hatten wir dann eine Party mit 25 Leuten, die da an der Feuerstelle gekocht haben und alle miteinander dann nachher das Gargut gegenseitig verköstigt haben. Ja. Ich meine, sowas kannst du haben.
Also, hatten wir auch, ja. Nicht in der Größe, ne, waren vielleicht noch 2 weitere Familien. Aber also ist ja logisch, da ist die Feuerstelle ja. Und die sind dann ja auch super, auch kommunikativ. A, können sie alle gut Englisch, ne? Man hat sich das Holz dann geteilt in gewisser Weise. Also nicht jeder hat sein eigenes Feuer gemacht, sondern wirklich dann auf einen Scheit geschmissen. Das war echt super, ne?
Ja, wir haben das alles auch bloß in der einen Feuerstelle. Er kam dann an, hat gefragt, ich meine ja, so und so lange brauche ich noch. Dann hat er seinen Dutch Ofen rausgeholt, hat seinen Dutch Ofen noch bei meinem draufgestellt. Dann spaßt er schon mal wieder und hat seinen hier oben noch mal ein bisschen bedeckt. Also war göttlich. Also sowas kannst du da halt auch erleben. Ne? Wie gesagt, dann die ganzen Seen, du kannst halt echt toll angeln. Oder wie gesagt, auch in Norwegen ist genauso traumhaft. Also auch Offroad fahren, wir sind ja nur da oben und fahren dann auch gerne mal Offroad. Auch wenn es dann bloß die Wellblechpisten sind oder sowas, aber wenn du zu manchen Stellen hin möchtest, find ich einfach toll. Es macht Spaß. Gut, mit dem Wohnwagen nicht immer so, aber dann lassen wir den Wohnwagen auch einfach mal da stehen und unternehmen dann bloß die Ausflüge.
Aber mit dem Ranger jetzt, ne? Ford Ranger?
Ford Ranger und vorher dann halt auch mit dem Yeti oder beziehungsweise mit dem RAV vor. Von meinem Kumpel, der dann mal mitkommt.
Ah, okay.
Mhm. Ja, der ist ja dann auch mit oben. Oder wir machen aber auch Hotelurlaube, also jetzt Afrika beziehungsweise Türkei, Bulgarien, das haben wir auch schon alles so. Und ja, dann die Familie ist dann gern mal schön am Pool und ich mache dann gern mal einen Offroad-Trip. Also entweder mit Quad oder mit einem Buggy oder mit einem Jeep, was sie da so anbieten, da in die Wüste raus oder auf die Schotterpiste. Das ist so. Das mache ich dann gern mal.
Klasse. Gut, und dann haben wir noch eine Sache, sollten wir auf jeden Fall noch erwähnen, das müssen wir, sind wir Hans und Tobi schuldig. Es gibt nämlich noch einen weiteren Podcast, der relativ, also auch wirklich erfolgreich läuft, findet ihr natürlich bei Insta, ist der Camping Talk von Hans und Tobi, die wiederum auch einzelne Instagram-Profile haben. Die werde ich dann aber auch verlinken, die brauche ich jetzt hier nicht aufsagen, kann man sich eh ein bisschen schlecht merken. Aber da warst du auch schon zu Gast. Wie ist das denn gekommen?
Wir haben ein Camper-Zoom-Call freitags und gelegentlich nehme ich dann immer teil, so wie das bei mir passt. Und da kam es zu zu zwei Themen. Einmal kam es zum Thema Dachzelt und einmal zum Thema Schwedenreise. Und da hatte Hans und Tobi auch einmal gefragt, Mensch, möchtest du nicht mal mitmachen, ein bisschen drüber quatschen? Ich sagte, ja, gar kein Problem. Und dann haben wir einen Podcast aufgenommen, wo ich das ganze Thema Dachzelt mal so ein bisschen erläutere. Die Unterschiede der Dachzelte, auf was man so ein bisschen achten sollte. Und beim letzten Podcast habe ich Tobi ein bisschen geholfen bei seiner Schwedenreise. Also die Planung dafür, die ganze Vorbereitung. Er hat gefragt und ich sagte, klar, gar kein Ding. Gehen wir mal so grob durch, wie ich immer reise. Ein paar tolle Orte nennen, wo die Leute mal hin können. Und dann kann man sich da so ein bisschen langkangeln und dann, klar, kann jeder rechts und links abweichen, wie er möchte oder fahren möchte. Aber damit man so weiß, so ein Grundleitfaden.
Ja, genau. Ja, gut. Also wie gesagt, ich habe mich jetzt auch an die beiden, bei den beiden mal gemeldet. Nicht, weil ich bei denen Gast sein wollte, aber dass sie vielleicht mal bei mir mit dabei sind, dass man sich einfach mal unter Kollegen, ne, Podcast-Kollegen ein bisschen austauscht. Bin mal gespannt, was daraus wird. Also auch dafür nochmal vielen Dank an dich, Steven, dass du mir da diesen Tipp gegeben hast. Die beiden Folgen habe ich mir auch schon angehört, sind wirklich auch, sind auch sehr interessant. Auch weitere Folgen habe ich schon angehört. Da werden halt immer so Camping-Themen, Gadgets für irgendwelche Camping-Sachen werden da besprochen, Abwasser oder Frischwasser oder Solaranlagen oder sonst, also was eben Camper interessiert. Also vielleicht, wenn da der ein oder andere Zuhörer, Zuhörerin dabei ist, könnt ihr gerne mal reinhören in den Camping-Talk von Hans und Tobi.
Wobei das Gute ist, einer fährt von den beiden mit Wohnwagen, also der Tobi, und der Hans hat ja einen Van.
Ja,
genau. Ein Van, der richtig auf Offroad gebaut ist. Also richtig. Er macht ja auch viel Sardinien, Korsika, und das ist wirklich sehr interessant. Nach den Urlauben wird das immer so gut anderthalb Stunden nochmal besprochen. Das ist also ja, wirklich genau. Das ist, so wie bei dir, wenn deine Gäste dann von ihren Touren erzählen oder ihre Lebensläufe. Ich fand das von 4x4 Passion, fand ich das, der Lebenslauf alleine, wie das dazu kommt, ne?
Ja.
Göttlich.
Genau. Also, das ist ja immer mein roter Leitfaden, ne? Der Landy ist so ein bisschen das Bindeglied oft, aber der Leitfaden sind die Leute, die Lebenslinie der Leute, wie wir es heute hier ja auch gebracht haben, ne, von der Kindheit in der DDR bis heute zum Busfahrer in Salzwedel, der fast jeden Tag zweimal nach Wolfsburg fährt.
Genau, 350 Kilometer. Aber also, seit 25 Jahren mein Traumjob. Also ich hab Maurer gelernt. Ne? Also.
Okay, und seine Gäste mit Podcast quält.
Nee, das möchte ich nicht sagen. Sie dürfen auch freitags um 22 Uhr schalte ich dann auch immer meinen Lieblingsradiosender ein. Also ich habe zwei Musikrichtungen. Ich höre einmal sehr viel Punkrock.
Ja.
Und das andere ist 90er Techno. Also ich weiß nicht, was da jetzt besser ist für die Fahrgäste.
Okay.
Ja, das dürfen Sie dann, ob Sie möchten oder nicht, gern mithören.
Ja, wir sind am Ende unserer Zeit. Wir haben besprochen, was wir besprechen wollten. Steven bzw. seine Freundin nenne ich Fifi. Ich möchte dann auch Fifi zu dir sagen. Fifi, ich bedanke mich ganz, ganz recht herzlich bei dir, dass du die Arbeit bei mir gemeldet hast, mir von deinem Leben erzählt hast, wir beide dann beschlossen haben, da machen wir mal eine Podcast-Folge draus. Hat sehr gut geklappt, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Finde es toll, dich kennengelernt zu haben. Wünsche dir für die Zukunft alles Gute, viel Spaß und viel Erfolg auch mit euren Dachzelten und sage, mach es gut. Und würde mich freuen, wenn du noch ein paar letzte Worte an unsere Community loswerden würdest.
Also ich bedanke mich auch recht herzlich, dass ich zu Gast sein durfte. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Mir gefallen die Podcasts sehr gut. Und ja, vielleicht sieht man den einen oder anderen mal unterwegs. Ich würde mich sehr freuen.
Genau. Irgendwo im Schweden, irgendwo im Nirgendwo, haben wir immer gesagt.
Irgendwo im Nirgendwo, genau.
Alles klar, mach es gut. Ciao, ciao.
Ciao.
Ja, liebe Leute, das war's mal wieder für heute. Und ich hoffe, ihr konntet bis zum Schluss im Bus am Laberfeuer sitzen bleiben. Und wir haben euch inspiriert und dann doch sicher nach Hause gebracht. Wie ihr alle wisst, haben wir in unserer Familie neben der Landrade noch einen VW T4 California. In dem ist unser Schlafplatz genau einen Meter breit. Und da muss Mann und Frau sich schon arg lieb haben, um erholsamen Schlaf zu finden. Ja, und wenn wir aber oben im Dachzelt unserer Landrade übernachten, dann ist es gefühlt so riesig, dass wir durchaus mal nachts nach Leben antasten, denn man denkt, der oder die andere ist schon aufgestanden. Auch die vorhin beschriebene morgendliche Stimmung und der Ausblick über die Dächer, über den Campingplatz hinweg, gibt uns jedes Mal den positiven Kick, um gut gelaunt in den Tag zu starten. Also, Dachzelt ist für uns immer gleich ein inneres Festzelt. Die Begeisterung für Schweden können wir seit unserem letzten Sommerurlaub dort oben ebenfalls vollumfänglich teilen und freuen uns schon darauf, den vielen Tipps vom Steven bei unserem nächsten Besuch im hohen Norden nachzugehen. Speziell den riesigen Schottplatz, den muss ich unbedingt mal gesehen haben. Steven Schütze ist gleich mit 2 Accounts bei Insta vertreten. Einer für ihn als Privatperson und FC St. Pauli-Fan und einer für seine Reisetätigkeiten mit seinem Wohnwagen Schorsch. Die Dachzeltfirma Agta mit ihrem sehr sympathischen Chef Lukas Fellbach findet ihr natürlich ebenfalls bei Insta. Plus Facebook, YouTube und sogar TikTok. Wie immer habe ich alles in den Shownotes verlinkt. Bitte einfach in die Infos zu dieser heutigen Folge schauen. Vielen lieben Dank an euch Hörerinnen und Hörer, die diesen Podcast auf allen Kanälen bewerten, beziehungsweise liken, kommentieren, teilen und ihren Freunden und anderen Buspassagieren empfehlen. Sagt ihnen, sie finden ihn überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Also Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, RTL Plus und so weiter. So kann ich durch eine größere Reichweite weitere interessante Leute für euch ans Mikro holen, die uns ihre spannenden Lebensgeschichten und Abenteuer erzählen. Wie ihr heute wieder miterlebt habt, könnt ihr ebenfalls bei mir am Laberfeuer Platz nehmen und mit mir über euer Leben plaudern. Ich würde mich sehr freuen, von euch zu hören. Damit ihr weiterhin keine Folge verpasst, müsst ihr bitte Lendo und Leute auf eurem Podcast-Streaming-Dienst abonnieren. Ihr erfahrt mehr über Lendo und Leute bei Insta und Facebook und natürlich auf meiner Homepage www.lendiundleute.com. Und meine E-Mail-Adresse lautet hallo@lendiundleute.com. Ich wünsche euch weiterhin allzeit gute Fahrt. Immer eine Hand bei Luft unter dem Differential und die Gewissheit, dass die Endhaltestelle weit hinterm Horizont liegt. Schön, dass ihr wieder Zeit mit mir verbracht habt. Es würde mich freuen, wenn ihr auch in 14 Tagen wieder mit dabei seid. Bis dahin, eure Landradel.